Herr Bock, Sie sprechen öfters von sinnlicher Architektur. Wenn ich an Häuser denke, da fallen mir alle möglichen Adjektive ein, wie zum Beispiel prunkvoll oder kühl, ja, oder modern oder unter Umständen vielleicht noch heimelig. Ja. Aber sinnlich muss ich ehrlich sagen, kommt mir nicht in den Sinn. Was verstehen Sie unter sinnlicher Architektur?
Sinnliche Architektur ist, was Sie schon gesagt haben, ist, wenn Architektur sozusagen schon mal Emotionen in Ihnen bewirkt, wenn Sie es als heimlich empfinden oder Geborgenheit spüren. Diese Begriffe, die in Ihnen positive Emotionen hervorrufen, das ist ganz wichtig. Und da unterscheide ich dort ganz deutlich von der funktionalen, rationalistischen Architektur, wie wir sie heute oft in den modernen Gebäuden erleben, die rein funktionell sind und wo man sozusagen nur noch weiße Wände hat, sozusagen als neutrale Wände. Das gab es in der Geschichte der Architektur noch nie, dass alle Räume weiß sind. Dass gewisse Oberflächen erstmal wichtig sind, Materialien sind sehr wichtig. Aber es geht eben auch darum, sozusagen den Kontakt zum Außenraum den Menschen zu geben, zur Natur, dass sich Räume eben nach außen auch öffnen können, dass sie verschiedene Tageslichtsituationen haben, dass nicht nur ein Fenster gerade, dass sie nur aus einer Himmelsrichtung die Sonne bekommen, sondern durch Rücksprünge oder leichte Vorsprünge sozusagen Licht aus verschiedenen Himmelsrichtungen in die Wohnung. Das gibt schon einen wahnsinnigen tollen Lebenskomfort, dass man verschiedene Lichtstimmungen in der Wohnung hat. All diese Dinge kosten kein Geld, aber man muss sie wissen, sind auch teilweise traditionell bedingt, also das sind so Grundbedürfnisse, die in uns stecken, und es sind einfache Sachen, die man mit Kniffen, wenn man sie kennt, sozusagen einer Wohnung oder einem Aufenthaltsraum geben kann. Und wenn die Räume diese Qualität haben, kann man schon ein positives Lebensgefühl entwickeln in diesen Räumen.
Verstehe. Können Sie mir irgendwie ein Haus nennen, das Sie als sinnlich empfinden?
Gut, ich als Loos-Spezialist kenne ja eben die Wohnung von Adolf Loos, die er eingerichtet hat. Und die bisher auch noch nicht in seinem Werk so wirklich an Bedeutung erlangt haben. Berühmt ist er geworden mit seinen nüchternen, schlichten, weißen Fassaden, die aber auch niemals schlicht und weiß waren. Wir waren begrünt mit wildem Wein und er wollte eine schlichte, unauffällige Fassade haben, die keinen Reichtum zeigt. Aber zurück, diese Innenräume sind sehr von Materialien bestimmt. Er hat zum Beispiel Schränke und alles, was man in die Wand einbauen konnte, eben mit Materialien versehen und sozusagen in die Wand schon integriert. Dadurch gibt es mehr Platz, sozusagen den Wohnraum zu möblieren. Es gibt zum Beispiel auf dem Boden Perserteppiche, es gibt Gardinen, es gibt warme Polstermöbel, Nischen, wo man sich bequem hinlegen kann. Es gibt bequeme Sessel, wo man sich mal kurz ausruhen kann. All das, würde ich sagen, ist sinnliches Wohnen, also ein bequemes Wohnen, das man sich selbst arrangieren kann, das nicht eine fixe Sitzgarnitur, der an einem bestimmten Ort steht, sondern dass der Raum, in dem man sich, selbst weiter einrichten kann, der aber eine gewisse Grundstruktur schon hat. Das würde ich sagen, sind für mich absolut positive Beispiele, wie man sozusagen, der Architekt was vorgibt, trotzdem der Nutzer sozusagen das weiter auffüllen kann mit seinen Gegenständen und in dieser Wohnung weiterleben kann. Und deshalb weiß ich auch, dass diese Wohnungen sind jetzt über 100 Jahre alt. Und die Leute, die dort jetzt heute wohnen, das sind nicht die Erstbesitzer, sondern früher waren ja meistens jüdische Besitzer und die sind ja schon sehr früh, mussten diese Häuser durch die Nazis verlassen. Und das ist in dritter, vierter Hand, aber die sind alle super glücklich und die würden das auch nie, diesen Wohnraum verändern. Die sind glücklich, dass sie eine so hohe Qualität haben und haben sich dort eingerichtet. Und das sind für mich Beispiele, dass ich diese Grundbedürfnisse, die der Mensch hat, nach dieser Geborgenheit und sich Orte einzurichten, das sehe ich dort, dass es funktioniert.
Ja, also, aber das sind vor allem eben Themen, die Sie ansprechen, die den Innenraum betrifft. Ja. Wie schaut es nach außen aus? Weil zum Beispiel die Bauten, die heutzutage oft errichtet werden, die repräsentativ sind, ja, wirken oft sehr nüchtern und steril, oft dann ein bisschen auch so schräg, weil es sind ja zum Beispiel schräge Wände oder rostige Platten sind dann angesagt, aber das ist, wie so eine klare Linien sind auch da, aber das hat ja auch der Herr Loos an und für sich sehr stark betont. Was mich immer beschäftigt ist, wie lebt man da drinnen, ja, in solchen modernen Bauten und wie geht es den Menschen eigentlich? Haben Sie eine Ahnung, was es für einen Einfluss hat auf die Menschen, die da drinnen arbeiten oder wohnen müssen?
Das sind ja jetzt viele Fragen auf einmal, jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich die alle in der Reihe nach beantworten. Wenn ich eine vergesse, können Sie mich nochmal nachfragen. Versuchen wir bei der ersten Frage, Ihrem ersten Gefühl anzufangen. Natürlich wirkt manche Architektur, wie Sie es beschreiben, so schräg und nichts gegen das Schräge, aber mit Platten verkleidet, etwas bisschen autistisch, würde ich sagen, ist auf sich selbst bezogen, ja, und ist ein Objekt, das im Raum steht und ja, kann man schön empfinden, aber es ist eben ein Objekt, das für sich steht, nicht?
Interessant, der Ausdruck und, autistisch, ja.
Und dann gibt es eben auch viele funktionale Architektur, die sozusagen, wo man sieht, warum das so gebaut ist, um die maximale Quadratmeter und Geschossigkeit rauszunehmen, wo aber auch nicht wirklich mehr ist, wo man vielleicht noch ein bisschen Design heutzutage im Balkon sieht, aber es ist dahinter gestapelte Massenware.
Also nicht viel Unterschied zu den berüchtigten Plattenbauten. Ne? Ich meine, die sind auch äußerlich eben dann nicht sehr schön gewesen. Aber im Prinzip ist es genau das System. Eine Schachtel, in die ich in viele kleine Unterschachteln unterteile. Und das war's dann. Ne?
Ja.
Heutzutage hängt man noch Balkönchen dran oder irgendwelche Schnörkel oder eben Strukturen durch die Fenster, unterschiedlich große Fenster und so. Aber im Inneren ist es letzten Endes doch auch ein Schachtelwerk, oder nicht?
Ja, ich nenne es immer, verstehen Sie mich jetzt nicht miss, aber ich sehe darin immer so das Prinzip Kaninchenstall, wo sozusagen das, wo wirklich Boxen übereinander gestapelt werden. Und ich hatte ein Erlebnis, dass durch meine Kinder hatte ich einen Kaninchenstall im Hof und habe jetzt, dann, weil meine Kinder es nicht mehr machen wollten, zwei Kaninchen betreut und ich hatte so ein schönes Haus im Baumarkt gekauft, was noch mit einem Schrägdach und das ist wirklich ein schönes Haus für meine Kaninchen. Und da kam die Tierschutzbeauftragte von der Stadt Wien zwei Tage vor Weihnachten und wollte noch einen Termin am Freitagnachmittag vor Weihnachten mit mir machen, weil es eine neue Verordnung gibt für Kaninchenställe, dass sie jetzt auch einen Freibereich brauchen und dass sie jetzt mindestens zwei Ebenen brauchen, und so viel Quadratmeter Platz für jedes Kaninchen sein muss. Es ist, finde ich, toll, dass der Tierschutz das macht, aber ich habe dann gedacht, warum denkt man nicht zuerst mal an die Menschen? Und seitdem denke ich immer, ja, ich bin auch für Tierschutz und finde es toll, dass man sich für die Kaninchen einsetzt, aber ich persönlich setze mich für die Menschen ein. Mhm. Und ich finde, auch der Mensch hat es verdient, einen gewissen Raum anzuhaben, auch Raumhöhe, und dass er sich darin bewegen kann und auch gestalten kann. Und da sind wir beim Thema, dass eben heute die Wohnungsbau eben bei 2,50 Meter ist, ja, so wird so das Grundstück auch gekauft, dass man weiß, wie viele Ebenen man übereinander stapeln kann. Das gibt natürlich einen ganz anderen Raum nach außen, noch einen ganz anderen Eindruck, als wenn Sie eine Gründerzeitfassade haben, wo Sie schon die Fenster höher sind, wo einfach das ist. Wobei ich auch hier wieder sagen muss, dass das Gründerzeithaus ja auch in einem sehr schematischen Grundriss hat. Es gibt ja die Straßenfassade, die Mittelwand und dann die Hoffassade und dazwischen spannen sich die Holztreme und nach vorne sind die großen Zimmer und zum gutwertigen Bereich eben die Nebenräume. Und das ist auch sehr schematischer, rationaler Aufbau im Inneren. Trotzdem wirken uns diese Gründerzeithäuser ja sympathisch. Das kommt teilweise, weil sie einfach schöne Proportionen haben. Teilweise haben sie noch ein bisschen Gestalt, aber ich glaube, die Architekten können auch die Fassade ein bisschen Struktur geben. Das würde ich nicht mal an dem Figurenschmuck oder an dem angedeuteten Mauerwerk festmachen. Aber es ist einfach eine andere Proportion. Nicht? Es geht um Proportionen. Nicht? Und es gibt auch unterschiedliche Höhen von den Geschossen. Und es gibt so eine Variabilität, eine Vielfalt auch in der Fassade, die sozusagen auch das wirkt lebendig. Ich sehe es ja selber, wenn eine schöne Straße mit Gründerzeithäusern da ist und ein Haus nach dem anderen verschwindet und es kommen dann statt 5 Geschosse immer die 8 Geschosse raus. Ja. Und dieses Haus, wenn man vorbeigeht, denkt man sich schon, in dem Haus, die Leute müssen eigentlich traurig ausschauen, weil es immer alles gedrückt wirkt. Alles ist eng. Die Fenster sind klein.
Naja, also da möchte ich reinhaken, weil an der Raumhöhe kann es ja nicht unbedingt hängen. Nur wenn ich in eine Stadt gehe, die mittelalterliche Strukturen hat und so weiter, sehr alte Häuser hat, ne? Fällt mir ein, zum Beispiel Rattenberg in Tirol oder so, ne? Da hat man auch relativ kleine Fenster. Man hatte auch relativ niedrige Räume, zum Teil sind die ja so niedrig, dass sie nicht einmal die 2,5 Meter haben, aber trotzdem fühlt man sich wohl. Also das ist schon etwas anderes. Was ist da das Ausschlaggebende? Warum gefallen uns dann diese alten Städte oft so viel besser als eben die moderne, schicke, mit allen Bequemlichkeiten ausgestattete neue Vorstadtsiedlung?
Ja, wenn Sie das zum Beispiel ein traditionelles Bauernhaus aus den Bergen nehmen, was eben mit den Materialien gebaut worden ist, die man dort vorgefunden hat, aus Steinen, aus Holz und dann verputzt wurde, ist das Sockelgeschoss mal verputzt ist und oben hat man mit Holz weitergebaut, man hat nach den klimatischen Bedingungen gebaut, hat eben die Fenster auch recht klein gehalten, damit man es im Winter heizen konnte und bei Sturm und schlechtem Wetter sozusagen das Haus funktioniert hat, Schutz geboten hat. Aber diese Häuser, auch mit den Holzdecken dann und innen gibt es oft eine Holzverkleidung oder mit den rauen Putzstrukturen, was ein bisschen uneben ist. Aber all das ist sozusagen erstmal handwerklich. Zweitens ist es eben, diese echten Materialien geben uns auch ein Gefühl von Echtheit, Geborgenheit. Und der Loos hat gesagt, der Bauer hat auch nicht malerisch gebaut. Der hat so gebaut, wie er das machen konnte und was er für Materialien hat. Und das ist einfach echt, das ist nicht gekünstelt. Und man spürt dieses Menschliche auch. Und deshalb wirkt dieser Raum auch, hat eine hohe Geborgenheit. Wenn Sie dort in diesen Räumen sind, fühlen Sie sich geborgen und sicher von der Außenwelt. Heutzutage haben wir sicher ein Materialproblem, weil wir alles eben dämmen müssen und so weiter und alles nur noch verkleiden müssen. Das hat die Architektur verliert eher Fleisch sozusagen, das ist alles nur noch Dekoration. Also es geht eben ist auch, dass man immer echte Materialien einsetzt, die haben auch schon mal eine große Wirkung.
Aber es gibt da sehr wohl Alternativen, weil ich habe da eben gesehen, dass mit Holz zum Beispiel, wenn man nur mit Holz baut, dass man sich die ganzen Dämmungen und so, wenn das richtige Holz ist und das Material richtig verarbeitet oder vorbereitet ist, dann braucht man kaum Dämmung. Der Brandschutz ist eben auch gegeben, weil das Holz, wenn es richtig geschlägert ist, sehr widerstandsfähig ist. Und also da gibt es eigentlich schon Alternativen. Sind die einfach zu teuer? Oder weil wenn ich mir überlege, auch wir bauen das auf vielleicht, ja, aber es wird irgendwann mal wieder abgerissen. Und wenn ich einen ganzen Wohnblock nur mit Sondermüll habe, anstatt mit ursprünglichen Materialien, ist das ja auch ein Problem. Das würde ich auch gerne übersehen. Oder?
Ja, das ist auch einmal ein Beispiel, was ich gerne gebe. Wenn Sie ein Gründerzeithaus abreißen, dann haben Sie Ziegel, Holzbalken und ein paar Dachziegel und noch ein bisschen Putz. Aber das sind alles Materialien, die Sie sogar wiederverwenden können. Sie können die Ziegel wiederverwenden, Sie könnten auch die Holzbalken, wenn sie nicht feucht geworden sind, wiederverwenden. Oder Sie können, selbst wenn Sie dann noch schlecht sind, können Sie noch feucht sind, können Sie noch verbrennen, haben Sie noch einen Energiegewinn. Also das Haus ist einfach zu zerlegen und wieder zu verwenden. Das haben unsere Häuser, die wir in den letzten Jahrzehnten gebaut haben, nicht, weil sie mit Beton und Verbundstoffen gebaut worden sind, weil man schneller bauen wollte, weil man billiger bauen wollte, was auch immer. Aber es sind Verbundbaustoffe, künstliche Baustoffe, die jedes Jahrzehnt hat dann immer wieder seinen Problembaustoff, wo dann eben das alles kontaminiert ist, wo man eben
die Asbest
nicht mehr auseinanderkriegt. Ja, das sind Klebestoffe und Asbest und was immer dann eben war, oder auch Styropor wird der nächste große Stoff sein, der Probleme bereitet, nicht zu entsorgen ist. Und da muss erstmal umdenken, dass wir sozusagen wieder biologische Baustoffe und wiederverwendbare Baustoffe verwenden. Das ist ein großes Thema. Das werden wir auch in den Griff bekommen. Aber da ist auch jetzt, finde ich, auch schon ein großes Umdenken. Dann kann man natürlich jetzt, das ist auch neu, es hat sich entwickelt jetzt gerade auch, dass man mit Holz bauen kann, dass der Brandschutz auch für Holzbauten gelockert wurde und man auch viel mehr Testreihen jetzt gemacht hat, dass man Holz auch Brandschutz erfüllen kann und man mehrgeschossigen Wohnbau bis zum Wohnhochhaus in Holzbauweise schon denkbar ist, sagen wir mal denkbar, in der Realisierung gab es jetzt noch Probleme. Da kann man auch schon viel mitmachen oder auch, man muss nur sehen, dass das Holz dann auch in der Oberfläche sichtbar bleibt, dass man eben da, wo der Nutzer sozusagen mit dem Material, dass man auch dann dieses Material empfinden kann, dass es nicht schon wieder hinter allen Gipskartonplatten und Brandschutzverkleidungen dann verschwindet und man eben sozusagen zwar mit Holz gebaut hat, aber deshalb ist so wichtig, die gute Qualität der Oberfläche, damit, wo der Nutzer in Verbindung kommt, das ist die Hauptaufgabe des Architekten, auch da gute Materialien zu verwenden.
Sie haben in unserem anderen Gespräch erwähnt eben, dass die Wohnung oder das Haus eben wie eine zweite Hülle ist, ja. Und dass sie auf uns ständig wirkt, so ähnlich wie eben Musik oder auch Gerüche oder unsere Kleidung. Welchen Einfluss haben eigentlich dann diese Materialien auch auf das Wohlbefinden oder auf die Sinnlichkeit?
Ja, sehr, sehr hoch. Das kann man nicht hoch genug schätzen. Neben unserer Kleidung ist das Nächste, wo wir uns verwirklichen können und unser Ich ausdehnen können, ist die Wohnung, nicht? Wohnen heißt auch ankommen und sozusagen sich einrichten im Leben. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Wenn ich nur irgendwas bewohne und nur mich kurz nieder, dann bin ich noch nicht angekommen. Die Wohnung muss mir auch die Möglichkeit bieten, für mich selber meinen Ort einzurichten, mit meinen Gegenständen und dass ich mich dort wohlfühle. Von Architektur dem Nutzer Möglichkeiten zu geben, durch gewisse Rundgänge in der Wohnung, wie man es organisieren kann, dass ich mir da was immer dazugeben kann oder was wegnehmen kann oder einen Gemeinschaftsbereich mir schaffen kann und Rückzugsbereiche. Wenn ich diese Möglichkeiten schon mal von Architektur habe, ist das schon mal viel. Dann, wenn ich natürlich noch gute, echte Materialien einsetze, sei es nur ein Lehmputz oder was wir schon drüber gesprochen haben, der mitatmen kann, der eine Struktur hat, der einen Charakter hat, dann dieser gottgegeben natürlichen, ich sage jetzt gottgegeben, ist ein Ausdruck von Los. Also diese, wenn ich einen wunderschönen Stein habe und ein wunderschönes Holz mit einer Maserung, dann muss ich da nicht viel mehr machen, außer das schön aufpolieren und zeigen. Und es ist ein Unterschied, ich kann mir auch ein tolles Furnier kaufen, mir das Plastik, was auch genauso aussieht wie eine Fototapete, was auch das wunderschönste Furniert, aber ich sehe den Unterschied. Ich spüre den Unterschied.
Fühle ihn auch.
Ja, und wenn da mal ein Schlag drauf kommt, dann ist das nicht mehr zu reparieren. Dann sieht man, dass das nur aufgeklebt ist. Auch wenn es ein Furnier ist und drunter ist noch ein Weichholz, Echtholz, das alles ist, kann man verzeiht das Auge und das ist alles, man sieht, dass das echt ist, das kann auch Ecken haben. Wirkt es immer noch mit der Patina noch schöner, aber wenn dieses künstliche Material nur eine Ecke fehlt, was eben ein Material ist, was eigentlich nicht altern soll, weil es so toll ist und sich nicht bewegt, es gibt keine Fugen und so, was uns alles als Vorteil eingeredet wird, aber es altert nicht und es ist einfach immer für das Auge erkennbar, dass es nur falsch ist. Wir bekommen zu diesem Material keinen Bezug.
Ja, mir ist das schon aufgefallen, zum Beispiel ist jetzt ja riesige Mode, so gigantische Fliesen, so, die dann mehr oder weniger als ganze Wand aufgestellt werden. Und das sind ja auch Materialien, die gar nicht billig sind. Da könnte man ja sehr wohl auch echtes, wie soll ich sagen, von Natur gegebenes Material verwenden und denselben Preis, oder nicht? Also ist es vielleicht nur eine Modeerscheinung?
Ja, gerade die Keramik bezeichne ich ja schon als Fake-Industrie. Es gibt wunderschöne Keramikarbeiten auch in der Gründerzeit noch, wo es auch schön verlegt worden ist und wo sie mit wunderschönen Glasuren gearbeitet haben, wo das Keramische, was die Stärke der Keramik ist, auch sichtbar gemacht worden ist. Ja. Heutzutage versucht die keramische Industrie sozusagen andere Materialien zu imitieren. Sie will so ausschauen wie ein Stein, wie Granit oder
Holz,
Schiefer, jetzt sogar wie Holz, ja, oder wie korrodiertes Eisen ist das neueste Sache. Dass man möchte einfach Materialien imitieren. Das ist ein völlig falscher Weg und das entwertet eben auch das keramische Material. Das andere, wenn Sie eine Loswohnung sehen mit einer Steinverkleidung, ja, das sind Wandtore, Steintafeln, die er sehr dünn aufgeschnitten hat, mit einem Zentimeter, und die auch so wunderschön gespiegelt aufgeklappt hat, dass die ganze Wand sozusagen ein Bild ist. Ja. Und das ist einfach eine Arbeit, die unglaublich auf einen wirkt. Nicht? Und erstmal muss man wissen, wie man mit dem Material arbeitet, dass man es gut einsetzt, dass man auch eine Steinplatte nicht einfach nebeneinander wild auseinanderklebt. Also man muss es dann auch mit Liebe zusammenfügen, richtig aufschneiden. Das andere ist, es ist wahrscheinlich teurer als noch diese riesen Feinstaubplatte, die jetzt auch einen riesen Aufwand produziert wird. Ist auch nicht billig, aber wahrscheinlich ist der Stein noch einen Ticken teurer, aber dafür hält er ewig. Deshalb ist er ein Material, was, wenn ich jetzt die Wohnung sehe, sind alle noch 100 Jahre noch geblieben, auch wenn da mal ein Sandler drin gewohnt hat. Aber das ist einfach, das ist, hat man so einen Respekt vor dieser hohen Qualität, das ist einfach geblieben. Während wenn Sie diese Steinplatte nehmen, das reißt der Nächste wieder raus, weil das ist diese Feinsteinzeugplatte, diese keramische Platte, hat für uns keinen hohen Wert, das hat keinen Qualitätswert.
Ja, also, weil Sie gesprochen haben vom Natürlichen, also natürliches Bauen, und in den 70er Jahren und 80er Jahren war Friedensreich Hundertwasser mehr oder weniger ein Wegbereiter dieser nicht geraden Linie, also für ihn war die krumme Linie das Wahre, und er hat ja auch einige Bauten realisiert, wurde sogar imitiert von Harik Brauer oder so, aber wirklich durchgesetzt hat sich dieser Stil nicht. Wissen Sie, warum das ist? War das nur eben, weil man gedacht hat, das ist halt ein Künstler und so, und den lassen wir irgendwie ein bisschen sich austoben, oder ist es auch von den Bewohnern, von Bewohnern her nicht so super? Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn alles immer graut, also nicht gerade ist, der Boden und so weiter, wenn ich nichts Gescheites aufstellen kann, könnte das mühsam sein.
Ja, wenn man jetzt hier das in Wien das erste Projekt, was eben das Hundertwasserhaus nimmt, was eben ein Statement ist von ihm, ist ein künstlerisches Statement, aber natürlich hat er natürlich den Nerv getroffen, die Probleme der sogenannten modernen Architektur aufgezeigt. Er hat es natürlich, ist eine totale Kritik an der modernen, rationalen, funktionalistischen Architektur, die ja bis heute immer noch weit verbreitet ist, und indem er einfach verschiedene Fensterformen und verschiedene Fensterfarben und das zusammen in eine Fassade gegeben hat und das einfach mal wieder aufgemischt hat, und das eben muss nicht immer alles das Gleiche sein. Es gibt sehr positive Sachen, die er dort angeregt hat, wie zum Beispiel, dass aus dem Balkon und Terrassen jetzt da Bäume rauswachsen können. Das war damals ist komplett neu, ist jetzt in der Architektur angekommen. Er macht begrünte Hochhäuser und versucht überall noch in die Fassade, jetzt in die
Fassaden sogar zu begrünen.
Und das sieht man, dass das einen tollen Effekt hat für die ganze Stadt, für die Erwärmung und so weiter. Das ist jetzt mittlerweile in der Architektur angekommen, dass er damit gezeigt, dass das möglich ist, dass das funktioniert, dass wir das machen können, technisch.
Aber es hat 50 Jahre gebraucht, bis es dann jetzt im Know-how oder im Standard angekommen ist. Ne?
Ja. Und das andere ist eben, da war er sicherlich über das Ziel hinausgeschossen, das war so idealistisch, dass man sozusagen es in den Wohnungen und da überall den Boden nicht mehr gerade macht, dass es keine gerade Linie mehr gibt und dass alles sozusagen in Wellenform und Bewegung ist. Das war natürlich eine künstlerische Überinterpretation. Das kann ja auch die Leute verstehen, dass das eben ein bisschen schwierig ist. Aber trotzdem finde ich, als Kritik habe ich das Haus immer verstanden. Und habe auch die Anregungen, die er uns gegeben hat, sozusagen auch ernst genommen und sehe das nicht als komplett negativ oder als etwas, was man jetzt als Architekt komplett ablehnen muss.
Aber ein Punkt hat er natürlich schon auch damit bewirkt, was Sie am Anfang gesagt haben, die Vielfältigkeit.
Ja.
Und das, glaube ich, ist schon auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass wenn man in eine bebaute Umwelt eingeht, je gleichmäßiger und gleichtöniger sie ist, desto langweiliger ist es.
Ja, man muss nur aufpassen, die Architektur ist nicht witzig oder sie ist auch nicht beliebig. Man kann immer in einen Dialog treten mit was und man kann es eben dagegen oder für. Wir haben auch Traditionen und man kann weiterbauen. Man darf nicht glauben, Architektur muss man immer originell sein. Man darf aber auch nicht einfallslos sein. Also es ist immer ein bewusstes Abwägen, den richtigen Ausdruck für jedes Gebäude zu finden. Charoun nennt das eben Gestalt finden. Das heißt, man ist frei, man von historischen Formen kam, dass alles symmetrisch sein muss oder so weiter, dass man alles so eine gewisse Ordnung und in gewissen Proportionen ist. Aber man hat den Ort, man hat die Landschaft, man hat die Umgebung und das Gebäude wird in diese Situation eingepasst und nimmt die Verbindung und Dialog mit dem Umfeld auf. Und das ist immer der entscheidende Prozess, dass man ein Haus für diesen Ort baut und nicht ein idealistisches Haus nach irgendeinem Formprinzip, weil das führt zur Beliebigkeit und das Haus hat keine Verbindung zur Umwelt. Und ich glaube, es ist nicht nur wichtig, eine schöne Wohnung für die Leute zu bauen, das ist schon mal eine große Herausforderung, weil das nicht selbstverständlich ist. Es ist sogar ganz wichtig, dass wir die Wohnungsqualität verbessern. Ist aber auch wichtig, die Gebäude nach außen so zu gruppieren und so zu stellen und den Außenraum so zu gestalten, dass da eine Nachbarschaft stattfinden kann, dass sozusagen ein Raum entsteht und nicht nur Verdichtung oder einfach nur Zeilen sind oder dass das mit den Häusern sozusagen eben auch ein Wohnraum ist, wo auch ein Grünraum ist und die Balance zwischen Grünraum, Freiraum und Haus. Das sind ganz wichtige Themen, die man gleichwertig behandeln muss, kann, sollte. Ja, es gibt viel zu beachten in der Architektur, aber wenn man das weiß, wie gute Sachen gemacht werden, findet man immer gute Lösungen. Das ist meine Überzeugung, das weiß ich und das weiß ich auch in meiner Praxis auch.